Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Großvisionen gab und gibt es bei der Stadtplanung immer wieder. Viele werden Realität, einige aber auch zum Problemfall, wie das folgende Beispiel zeigt. IME-Zentrum Hannover. Wohnen auf der Ruine. Ein Feature von Marietta Schwarz.
Wenn man auf einen gestrandeten Wal trifft, geht es diesem Tier nicht gut. Es liegt da, wo es nicht hingehört. Es müsste ins Wasser zurück. Doch das Tier ist so groß, dass keiner ihm dabei helfen kann. Der Wal befindet sich in einer aussichtslosen Situation. Häufig greift man aber auch in der Architektur, im Städtebau nach dem Bild des gestrandeten Wals, wenn es um gescheiterte Großprojekte geht oder Entwicklungen, die man nicht mehr im Griff hat. Da liegt diese Kongresshalle, dieses Einkaufszentrum, dieser soziale Wohnungsbau. Da liegt dieses Stück Stadt wie ein gigantisches, totes oder fast totes Tier. Und keiner weiß, was damit geschehen soll.
Tauben sind ja Felsenbewohner klassischerweise und die sitzen überall. Wir haben dieses Taubenproblem, wo die sich überall einnisten und überall noch Ecken finden.
Und jetzt stehen wir aber hier an einem Ort, der wirklich diesem Begriff der Ruine, zumindest auf der Ebene, auf der wir stehen, ziemlich nahe kommt.
Ja, genau.
Also hier war eine Rolltreppe, hier war ein Aufzug. Wir stehen hier quasi auf so einer Art Teilrückbau, ja?
Ja.
Meistens handelt es sich um Projekte aus den 1960er, 70er Jahren, als man hierzulande noch mutig im großen Maßstab dachte, so wie es heute nur noch in asiatischen Megacities geschieht. Als man baulich etwas wagte und dafür auch keine finanziellen Risiken scheute.
Also ich glaube, man hat damals auch den neuen Menschen als solchen überschätzt.
Projekte mit utopischem Charakter, die nicht nur, aber auch durch den Einsatz eines Materials erst möglich wurden, das heute als schwer recycelbar viel kritischer betrachtet wird als damals. Beton.
Ja, Beton hat eine ganz komplizierte Bedeutungsgeschichte hinter sich. Also es ging schon im 19. oder späten 19. Jahrhundert los. Für die ersten Generationen hatte das noch eher was Mystisches und auch was Natürliches, weil es eigentlich gegossener Stein ist. Man hat flüssigen Stein und wenn das ausgehärtet ist, hat man eigentlich wie die Natur einen Felsen geschaffen. Das hat sich dann irgendwann erledigt und es ist eigentlich eher so als Ingenieursmaterial groß geworden. Und gerade so ja, 50er, 60er, 70er, in der Zeit war eigentlich die Hochzeit, wo das Material als solches richtig zelebriert wurde, auch im Stil des Brutalismus, wo es dann darum ging, offen das Material zu zeigen, aus dem das Haus wirklich ist. Also nichts zu verstecken, sondern auch irgendwie die ästhetischen Möglichkeiten auszureizen. Und mit Beton kann man ja so wahnsinnig viel mit der Oberflächenbehandlung Unterschiedliches machen, dass man da auch ganz verschiedene Effekte dadurch erzielen kann.
Wir wollen uns einem solchen Projekt heute nähern und fragen, wie es zu ausweglosen Situationen von gestrandeten Walen kommt. Warum solche baulichen Riesenunternehmungen im Allgemeinen abgelehnt werden? Ein Wal ist doch ein schönes Tier. Und wie man den Wal vielleicht doch wieder ins Wasser befördern kann. Wir, das sind der Architekturhistoriker und Brutalismusexperte Felix Torka und ich. Und wir sind den Bauten dieser Zeit gegenüber grundsätzlich positiv und neugierig eingestellt. Der Wal, um den es geht, ist ein stattliches Exemplar. Das IME-Zentrum in Hannover. Ein Stück Stadt aus den 70er Jahren. Schnell geplant, schnell gebaut, schnell gescheitert. Zumindest in Teilen.
Wenn wir uns hier umgucken, fallen mir dazu zwei Sachen ein. Zum einen, hier hat man den Beton auch schon verkleidet, um es so ein bisschen lieblicher zu machen. Mhm. Ne? So mit Backstein und so Farbe und so. Und zum anderen sehen wir, wie der Beton wieder auf seinen quasi naturnah zurückgeführt wird in dem Moment, wo das Ganze so einen ruinösen Anschein gewinnt und wir hier quasi zur Steinoptik zurückkommen. Ne?
Die Bewohner des IME-Zentrums wohnen auf einer Ruine von erheblichem Ausmaß. Diese Ruine besteht aus einem 700 Meter langen und 200 Meter breiten Sockel, der zwei Parkgeschosse in die Tiefe wächst und drei Geschosse in die Höhe. Früher war hier ein Einkaufsparadies. Jetzt sind die fünf Sockelgeschosse verlassen und baufällig. Wo sich das Wasser auf dem rohen Beton sammelt, wachsen Moose und Flechten. Es ist nicht alles kaputt. Über dem Sockel erheben sich Wohn- und Bürohochhäuser, bis zu 23 Geschosse, in denen es sich immer noch wirklich gut leben und arbeiten lässt. Viele Eigentümer sind Erstbezieher und denken nicht daran, wegzuziehen. Andere kamen aus Überzeugung hierher, kauften später oder wohnen zur Miete. Detlef Reulicke zum Beispiel.
Es ist ganz viel nicht mehr da. Hier war früher ein wunderschönes auskragendes Café oder eine Gaststätte, die quasi über dem Weg hing, sehr luftig über dem Ufer. Wir hatten hier eine Rolltreppe, da sieht man noch den Ausschnitt. Und dies war halt mit dieser Fußgängerbrücke zusammen sozusagen der Hauptzugang von der Kahlenberger Neustadt, von dem Stadtteil da drüben. Und war hier eigentlich recht einladend.
2011 zog Detlef Reulicke hierher. Damals war der Zustand nicht besser. Das IME-Zentrum hat über 500 Eigentümer und einen ganz großen, der 80% der Anteile hält. Seit dem Frühjahr ist das der Finanzinvestor Lars Windhorst, der in den 1990er Jahren noch minderjährig zur Medienfigur wurde. Helmut Kohl nahm ihn mit nach Asien. Windhorst war so etwas wie das Role Model der Jungunternehmer. Inzwischen hat er allerdings auch mehrere Investitionsprojekte in den Sand gesetzt. Geht es nach ihm und der Stadt Hannover, soll in diesem gewaltigen Sockelbereich wieder ein Einkaufszentrum entstehen. Der Deal sieht so aus. Der neue Großeigentümer verpflichtet sich zur Sanierung und zum Abschluss von Mietverträgen. Im Gegenzug mietet die Landeshauptstadt 20.000 Quadratmeter Büroflächen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Das alles soll bis zum 31. Dezember 2021 geschehen.
Das ist auch interessant. Diese Dinger hier, diese Gitter sind irgendwann davor geschraubt worden, weil es hier weniger, aber noch mehr oben eine Zeit lang ein beliebter Platz war für Leute, die sich das Leben nehmen wollten.
Detlef Reulicke liebt die Siedlung. Er interessiert sich für Architektur, macht Führungen. Auch dorthin, wo es weh tut. Und das tut es an vielen Stellen.
Hier war eine Apotheke.
Das ist nur noch ein Podest.
Genau.
Es ist einfach echt nichts mehr da. Das ist schon ein harter Flecken.
Ja.
Und man kann wahrscheinlich sagen, dass es an ganz vielen Ecken, wir sind ja jetzt quasi in direkter Umgebung von deiner Wohnung, von deinem Haus, in ganz vielen Ecken so aussieht, ja?
Genau.
Wir durchqueren den maroden Sockel. Die Ebene auf Straßenniveau gehörte dem motorisierten Verkehr, An- und Zulieferung der Gewerbeflächen. Und darüber, also 4-5 Meter über der Straße, war die Fußgängerzone. Man erreichte sie über Fußgängerbrücken und Rolltreppen von der umgebenden Stadt. Sehr technoid, sehr futuristisch. Von hier betrat man die Geschäfte und die eigene Wohnung. Jetzt gähnende Leere. Die Tauben gurren. Das IME-Zentrum wurde 1972 bis 75 gebaut. 285.000 Quadratmeter Nutzfläche türmen sich über Europas größtem Betonfundament. 100.000 davon sind ungenutzt leer. Detlef Reulicke ist auch Vermieter. Ich habe mich bei ihm über Airbnb einquartiert, damit ich den Ort auch nachts nicht verlassen muss.
Hier darf ich übernachten.
Ja? Hier dürfen Sie übernachten. Hm. Das ist unser Wohnraum.
Riesig groß. Haben Sie da Wände weggenommen?
Unser Eigentümer hat hier die Wand rausgenommen. Und ja, hier ist der Stock. Das heißt, wir haben entsprechend schönen Ausblick. Das ist unser Balkon.
Toll.
Das ist damals in den 70er Jahren wirklich höchster Standard gewesen.
IME Passage 2. Die Wohnung ist licht und weit. Der Ausblick gigantisch, weit über Hannover und das Messegelände hinweg.
Und dahinter haben wir, wenn die Sicht besonders gut ist, kommt aufs Wetter an, sehen wir am Horizont den Brocken. Also das ist 120 Kilometer, das ist schon was.
Und wie läuft das mit dem Airbnb, frage ich Detlef, der mich gleich zum Abendessen eingeladen hat. Bewirbt er das IME-Zentrum, wenn er es so toll findet? Zum Beispiel mit dem Label Brutalismus? Oder sind die Gäste erstmal abgeschreckt?
Die Leute, die von auswärts hierher kommen, sind dann erstmal ein bisschen verwundert, wie es da unten aussieht und wo sie wohl hingeraten sind. Und sind dann umso begeisterter, wenn sie hier oben sind. Und so ist es dann eben eine tolle Überraschung, wenn die Leute, die hier übernachten, sehen, was es hier gibt und was für einen kuriosen Zustand dieses mächtige Zentrum hat und wie schön es doch ist, hier drin zu sein.
Ja, das haben Sie jetzt gerade kurios genannt. Das stimmt. Es hat was Kurioses.
Ja.
Ja, wie im Kriegsgebiet. So sieht's aus. Und Freunde fragen mich auch immer, hast du keine Angst? Ich bin kein ängstlicher Typ, ich habe keine Angst und mach mir auch nichts daraus, aber ich finde es schlimm, dass es so ist. Und ich finde es auch schlimm, dass das Kapital keine Ehre hat. Die Stadt kann ja nichts mehr machen, weil die ist es ja Eigentum hier, ne?
Erika Winger wohnt seit über 40 Jahren im IME-Zentrum. IME Platz 8 ist ihre Adresse. Von Detlef Reulicke 5 Gehminuten am IME-Ufer entlang entfernt. Der Weg am Fluss ist bei gutem Wetter fast romantisch und er führt an architektonisch interessanten Wohneinheiten vorbei. Dreigeschossige Maisonettwohnungen zum Beispiel, von außen schindelverkleidet. Man ahnt, dass sich hinter der biederen Fassade aufregende Räume verbergen. Mit sozialem Wohnungsbau hat das nichts zu tun. Unten im Haus von Frau Winger ist ein Kung-Fu-Zentrum. Durch die Scheibe sieht man kleine Jungs auf Ledersäcke einwirken. Dann geht's hoch ins erste Wohngeschoss. 6 Etagen über Straßenniveau.
Nein. Einen schönen Flügel haben sie.
Ja.
Und sie haben eine tolle Aussicht.
Die Wohnungen sind alle schön.
Das Ufer hier.
Der Blick durch das riesige Fenster ist gigantisch. Unten die IME mit dem grünen Uferbereich. Seitlich 20-geschossige Hochhausfassaden.
Wenn es im Sommer heiß ist, dann liegen die Leute hier massenweise und gucken auf das viel belästerte IME-Zentrum und sind glücklich.
Die Wingers haben sich damals beim Einzug ganz bewusst gegen das Häuschen im Grünen und für die verdichtete städtische Lage entschieden. Sie fanden die Idee, dass man hier in einer Stadt in der Stadt lebt, modern. Einkaufen, Wohnen, Verwaltung, soziale Einrichtungen, alles vor der Wohnungstür, ohne Auto zu erreichen.
Das fanden wir toll, ne? Und ich meine, wenn Sie sich heute in der Welt umgucken, ist es das Modell ja auch, Wohnen und Arbeiten in einem. Wir waren einfach 40 Jahre zu früh hier, denke ich mal.
Diejenigen, die zum Shoppen von außerhalb kamen, verschwanden mit ihrem Pkw unterhalb der Fußgängerebene.
Also es war Kaufhof und Apotheken, Schreibwarenladen, alles. Es war richtig schön.
Und dann Huma. Der Name wird bei meinem Aufenthalt immer wieder fallen.
Huma war ja hier. Und der ging so, das können Sie sich nicht vorstellen, die Straßenbahn fuhren die Leute an, die dann zu Huma einkaufen gingen. Sie konnten da also vom Feinsten alles kriegen und es war alles preiswert. Also Huma war der Laden. Und die wollten sich erweitern. Und die sind mit einer Mannschaft hierher gekommen und die sind mit dem Flugzeug wieder zurück mit ihrem privaten Dienstflugzeug und sind alle abgestürzt.
1982, 7 Jahre nach Fertigstellung.
Und das war das Ende von Huma?
Das war das Ende von Huma. Es war ja dann auch Führungskräfte, die da alle hops gingen. Ne?
Von da an ging's bergab, sagt Erika Winger. Mit Huma verließen auch andere Einzelhändler das IME-Zentrum. Leerstand, Verfall, Stigma.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Hochhäuser der Makel sind am IME-Zentrum?
Das war damals so. Damals hat man gesagt, wegsprengen mit.
Weil es zu hoch war,
ja,
zu dicht.
Zu dicht. Und dann hieß es auch, da wohnen nur die Reichen, was auch nicht stimmte, nicht?
Im IME-Zentrum wohnen die Reichen.
Na, das Linden ist ja ein Arbeiterbereich und es waren ja teure Wohnungen auch.
Würden Sie denn sagen, das war so bürgerliches Klientel, was hier eingezogen ist?
Ja, vielleicht. Die konnten sich's am ehesten leisten, ne?
Und was soll nun mit dem ruinösen Sockel unter ihr passieren? Frau Winger zuckt mit den Schultern. So viel Platz.
Das sind keine menschenfreundlichen, auch nicht präparierten Durchgänge.
Das sind halt Taubenschissecken.
Oh, furchtbar.
Es riecht auch nach Taube.
Ja, natürlich. Schitte riecht immer.
Draußen regnet es. Wir treffen Gerd Runge. Er ist Stadtplaner und Architekt in Hannover und beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem IME-Zentrum. Die Stadt hat den Zustand heute mitverantwortet, sagt er. Denn damals wurde viel, viel dichter geplant als im ersten Entwurf vorgesehen. Ein Generalunternehmer hatte die Sache in die Hand genommen, quetschte mehr und mehr Mieter und Nutzer hinein. Die Kommune sah nur die große Nachfrage nach den Flächen und Läden und nickte das Vorhaben ab. Damit entstand praktisch ein ganzes Stück Stadt, das ihr nicht gehört. Das machte sie erpressbar. Mit den Folgen kämpft sie bis heute. Denn auch die Privaten haben sich immer wieder ihrer Verantwortung entzogen. Der Geist, sagt Gerd Runge, war damals natürlich auch ein anderer. Alles schien möglich.
Also die Architekten, die haben damals ein ganz anderes Sendungsbewusstsein gehabt. Ne? Die haben gesagt, irgendwie, wir reißen hier ganze Stadtteile ab, weil wir viel besser wissen, wie wir die bauen müssen. Man hat gesagt, irgendwie, wir brauchen keine langweiligen Vororte mehr, die funktionsentmischt sind. Und dass die eben damals schon das auch als eine Reaktion auf die gewaltigen Probleme mit dem Autoverkehr gesehen haben. Und die wollten eben deshalb alle Nutzungen wieder an einer Stelle und eine Hochverdichtung. Und das ist eben, finde ich, eigentlich auch der tolle Gehalt, weil das ist ja sowas wie so eine Blaupause für eine autofreie Siedlung. Ne? Weil jemand, der hier wohnt, der braucht wirklich überhaupt gar kein Auto. Ne? Und das haben sie damit eigentlich hingekriegt, aber sie haben natürlich sehr technische Lösungen gemacht.
Genau, es ist so der Vorsatz, fußgängergerecht zu sein, in einer autogerechten Stadt.
Genau.
Das ist so
die Grundkonzept. Und wenn man sich auf die Autoebene verirrt, dann wird es gleich ein bisschen gruselig.
Technische Lösungen hatten in den 1960er, 70er Jahren Hochkonjunktur. Der Geist des Fortschritts war durch nichts beeinträchtigt. Und Bund, Länder und Kommunen bereit zu großzügigen Investitionen. Viele Hochschulgebäude im Stile des Brutalismus zeugen davon. Allen voran die Wissensmaschine Uni Bielefeld, die Ruhr-Universität Bochum oder das Klinikum Aachen als riesige Gesundheitsmaschine. Ganz zu schweigen von vielen Wohnsiedlungen aus dieser Zeit. Nicht alle sind beliebt, aber gescheitert sind sie auch nicht alle.
Konzeptionell ist es absolut eine Stadtmaschine. Es ist eine ganze Stadt in einem Haus. Was aber interessant ist, ist, dass es gestalterisch nicht so wirken soll. Und man merkt auch, es ist jetzt nicht alles rechtwinklig im Raster reingehauen, sondern es wird alles so ein bisschen aufgelockert. Man merkt auch, die ganzen Fassaden schauen unterschiedlich aus und es ist stilistisch ein totaler Wolpertinger. Man hat so ein Stückchen Brutalismus, ein bisschen Hightech, ein bisschen Spätmoderne. Mit den Schindeln hat man sogar noch so ein bisschen New Regionalism. Und das soll also eher eine gewachsene Struktur abbilden, obwohl es eigentlich aus einer großen Hand geplant wurde.
Und hat man diese Vielfalt angestrebt, damit es so lieblicher wird? Oder?
Es war ein bisschen auch die Zeit des Pop. Und Pop hat auch in der Architektur seine Spuren hinterlassen. Und da geht es darum, dass so eine Konsumästhetik ganz offensiv auch wieder aufgenommen werden kann und in anderen Teilbereichen verwendet werden kann. Wenn also jetzt die McDonald's-Verpackung knallbunt ist, warum dann nicht auch eine Straßenlaterne? Und wenn wir uns eh hier in der Warenästhetik bewegen, dann ist es ja auch ein bisschen unterhaltsamer, gerade vor dem Hintergrund der großen Betonmassen wieder ganz starke Farbigkeit mit reinzubringen.
Und dieses Neue, weil wir vorhin über das Soziale oder über dieses Utopische gesprochen haben, also wenn wir dann bei der Massenkultur sind, ist das, spiegelt sich ja in der Ästhetik dann eben auch dieses Niederschwellige, ne?
Absolut. Da ist natürlich dann von heutiger Sicht vielleicht auch etwas kritisch zu sehen, aber der Konsum anscheinend immer so das Bindeglied, das die neue demokratische, offene Gesellschaft zusammenhält. Man trifft sich in der Einkaufszone, wo sich dann auch jeder trifft. Und das sind dann eben so die öffentlichen Räume für den neuen Bürger einer neuen Demokratie. Man kauft ein. Man trifft sich hier und man sollte nicht vergessen, dass solche öffentlichen Räume ja auch für eine Gesellschaft ganz wichtig sind. Also da gibt es die sogenannte Third Place Theory, wo der erste Raum, an dem sich jeder immer aufhält, ist zu Hause, der zweite ist der Arbeitsplatz, aber der dritte Raum, wo Gemeinschaft passiert, sind ganz oft konsumnahe Umgebungen. Das klassische Beispiel ist zum Beispiel der Friseur. Und dieser Third Place, also dieser Aufenthaltsort, der quasi die Gesellschaft zusammenbindet, den sollte das hier schon auch abbilden.
10?
Ja.
Gut, wir fahren rauf. Danke.
Sie kennen sich doch hier aus, oder?
Ach, hier doch nicht.
Aber haben Sie das nicht gezeichnet hier?
Oh Gott, oh Mann, wir waren zig Leute.
Eine Begegnung mit Hans-Dieter Keil. Er war damals als Architekt an der Planung beteiligt. Für unser Treffen hat er eine Wohnung in der Spinnereistraße am nördlichen Ende des Zentrums bei Manfred Peter Hinz ganz oben organisiert.
Wir sind vor 11 Jahren hierher gezogen aus einer Altstadtwohnung und keiner verstand, wie wir hierher ziehen konnten. Aber für mich ist es einfach die tollste Wohnung, die ich hier hatte. Um nichts in der Welt würde ich hier wieder ausziehen.
Von den dreien, die Sie hatten?
Die wir hatten, ja.
Auch diese Wohnung ist großzügig, gut geschnitten und hell. Hans-Dieter Keil beginnt zu erzählen.
Wir waren die jungen Leute, die seinerzeit die Städte liebten. Enttäuscht darüber, dass alles, was nach dem Krieg entstanden war, aus der Not zu monoton entstanden. Immer an den Rand der Städte gedrückt und immer dann so schön funktionsgetrennt, dass man nicht das Leben, was man in der Stadt gerne hätte, erfahren konnte. Statt eine kleine Stadt neu mit allen Atmosphären zu erhoffen, hat man viel Masse, aber in Gleichmäßigkeit entstehen lassen.
Herr Keil spricht von Italien. Von der Kleinteiligkeit der europäischen Stadt. Die Qualität, wenn alles zu Fuß erreichbar ist. Eben nicht wie in den Entwürfen der Moderne, wo der menschliche Maßstab fehlt und dem Fußgänger kein Platz eingeräumt wird. Das IME-Zentrum sollte eine Verbindung von italienischer Piazza und Autozeitalter, nämlich in der Ebene darunter, werden. Das Problem war nur, dass der Stadtteil am Ende viel dichter wurde als zunächst geplant. Und das führte letztendlich auch zu den Problemen von heute.
Die Stadt hatte keinen Kommerz in dem Umfang vorgesehen, wie heute tot ist, um es so mal plump zu sagen.
Damals wurde in Hannover gerade die U-Bahn gebaut. Viele Geschäftsleute sahen in dem neu entstehenden Einkaufszentrum im Stadtteil Linden eine gute Alternative zu dem von Baulärm belasteten Standort in der City. Der Generalunternehmer konnte so schon im Voraus unzählige Mietverträge abschließen. Die Gewerbezone im Sockel wurde dichter und dichter. Am Ende waren es 66.000 Quadratmeter für den Handel.
Für 2 Kaufhäuser, 3 mittelgroße Textilkaufhäuser und dazwischen all das, was so einen Einkaufsbereich braucht, nämlich liebliche kleinteilige Geschichten, die das ganze Geschäft dazwischen belebt haben. Kiosk, nur noch ein Kiosk, eine Apotheke, es gibt ein kleines Café, es gibt eine Bierkneipe. So, diese Sachen aufgereiht in einer nicht überdeckten Ladenzeile, am Ende mit dem einen, dem kleinen Kaufhof, am Ende mit einem besonders wichtigen Laden, der Huma heißt.
Huma. Die Geschäftsleute, die mit dem Flugzeug abstürzten.
Alles war eigentlich gut geplant, nur dieser Sockel musste ja bedient werden von Fahrzeugen, die die ganzen Waren immer an die Leute brachten. Und er musste entsorgen mit tausenden Kubikmetern von Müll jeden Monat. Und daraufhin ist entstanden der Klotz mit einer schlaufenförmigen Anfahrt unter der angehobenen Fußgängerzone.
Aber jetzt würde mich noch mal interessieren, wenn die ganzen Geschäfte aus der Innenstadt hier hin wollten, wie sah denn die Innenstadt von Hannover? Also war das nicht eine totale Konkurrenz?
In der
Zeit.
Und
ist das nicht vielleicht auch ein Problem, dass die jetzt hier irgendwann aus dem IME-Zentrum wieder zurück in die Innenstadt gegangen sind?
Ja, das ist es ja. Die Innenstadt war abstoßend durch zu viel Baubetrieb.
Aber sobald die Baustellen in der City abgeschlossen waren und die Mietverträge im IME-Zentrum ausliefen, kehrten die Gewerbetreibenden in die Innenstadt zurück. Zu viele Gewerbeflächen. Der Abstieg begann Mitte der 1980er Jahre, sagt der Architekt Hans-Dieter Keil. Mitte der 90er war das Einkaufszentrum vollständig leer. Anfang der Nullerjahre stieg ein neuer Großeigentümer ein. Verkaufte 2006 an die US-amerikanische Carlyle-Gruppe. Eine überdachte Shopping-Mall sollte entstehen. Doch dann kam die Finanzkrise, Insolvenz und 6 Jahre Zwangsverwaltung. 2015 übernahm die Firma Intown. Wieder passierte nichts. Wäre es nicht eine Lösung gewesen, dass die Kommune anstelle von Lars Windhorst zum Großeigentümer wird? Frage ich den Architekten Gerd Runge.
Ich bin sehr dafür, dass das E-Mail-Zentrum saniert wird. Aber ich finde, die Stadt kann das nicht machen, weil die Eigentums- und die Haftungsfragen so weit ungeklärt sind, dass man nicht weiß, wie man da wieder rauskommt. Und das heißt, angesagt wäre, dass die Stadt als erstes Mal sich eine Grundlage schafft, eine Entscheidungsgrundlage. Und das heißt, rechtlich und wirtschaftlich ein Konzept entwickelt, wie das eben auch für den Steuerzahler in Hannover bezahlbar ist. Und das tun sie aber seit 20 Jahren nicht. Und die jetzigen Investoren, das sind ja so global organisierte Leute, die eigentlich auch nicht wirklich was entwickeln wollen, sondern die wollen immer nur das aufteilen und weiterverkaufen.
Also ich verstehe, dass eine Stadt Planungsgrundlagen liefern kann, aber ich sehe jetzt noch nicht, wie eine Stadt da hineinwirken kann, wenn ihr nichts gehört.
Wenn überhaupt jemand Möglichkeiten hat, Eigentumsrechte neu zu strukturieren, dann ist es die Stadt. Und ich glaube, das ist ein ganzer Stadtteil und der kann nur funktionieren und der kann sich nur regenerieren, wenn es eine funktionierende Eigentumsordnung gibt. Und die gibt es jetzt nicht. Ein 1971 gebautes Einkaufszentrum wird es in dem Komplex nicht wieder geben und das wird auch keine Lebensfähigkeit haben. Deswegen muss man an dieses Eigentumsproblem ran.
Aber die Kommune, so habe ich inzwischen erfahren, sieht sich nicht in der Pflicht. Man ist Mieter. Man hat Gelder vom Bund akquiriert, einen einstelligen Millionenbetrag, um ein Kulturzentrum einzurichten, sagt Baustadtrat Bodemann. Der Rest ist Eigentümersache und man vertraue da auf den Neuen. Lars Windhorst.
Es gibt sehr viel Fläche, aber mittlerweile relativ wenig Räume, weil halt die Wände links und rechts fehlen. Von daher bringt einem erstmal diese ganze Fläche, diese Geschäftsfläche an sich nichts. Das ist auch eine Sache, die solvente Gewerbemieter irgendwann halt dann halt auch in Angriff nehmen müssen. Da kann jetzt keine Künstlergruppe um die Ecke kommen und da jetzt irgendwas groß machen, außer es temporär bespielen.
Jan-Philipp Lücke ist Künstler und gehört zu den jüngeren Bewohnern des IME-Zentrums.
Ja, hier wohne ich schon.
Warum wohnst du hier?
Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Also das IME-Zentrum hat mich fasziniert, als ich es das erste Mal gesehen habe. Da war es schon gar nicht mehr in Nutzung. Da hat man die große Brücke zum Küchengarten abgebaut. Und ich mag Hochhäuser und ich mag Beton. Und es war gleichzeitig so 2010 auch ein wunderbarer großer Jungspielplatz, weil die Baustellensicherung noch nicht in dem Maße fortgeschritten war wie heute. Also in 2012 ist dann meine WG auseinandergegangen und ich habe mich dann nur im IME-Zentrum umgeschaut. Gut war, zu dem Zeitpunkt war auch wirklich noch viel leer und die Leute haben einen auch noch angeschaut, als hätte man gesagt, man hat Magenkrebs so in der Runde.
Was ist denn hier möglich? Hier generell im IME-Zentrum?
Ich bin so realistisch, dass ich weiß, dass man hier auch Gewerbe wieder reinbringen muss oder etwas reinbringen muss, was dafür sorgt, dass es sich hier finanziell trägt. Aber dennoch ist es halt auch so, dass es so viel Platz gibt, der den Bedarf an kommerziellen Flächen übersteigt, sodass man hier auch Kulturflächen ohne weiteres fordern kann, die auch hier gebraucht werden.
Wir gehen noch mal eines dieser vernachlässigten Treppenhäuser hoch und landen auf dem zentralen IME-Platz. Früher war das der Knotenpunkt des Einkaufszentrums. Die Stadtmitte quasi.
Ja, hier sind wir so am Tiefpunkt im Prinzip, ne? Das ist schon hart.
Naja, und Broken Window Theory. Wenn einmal irgendwo ein Fenster kaputt ist, dann verlottert alles andere auch ganz schnell. Und wenn man einmal den Müll nicht wegräumt und den Unrat, dann müllt es gleich noch viel schneller zu.
Und hier wird alle 2 Wochen sauber gemacht. Aber das kann man gar nicht mehr erkennen, weil der bauliche Zustand so schlimm ist. Also ob man jetzt nun diesen Boden putzt oder...
Ja.
Wir schauen uns um. Können wir uns hier ein modernes Einkaufszentrum oder doch eher einen riesigen Urban Garden vorstellen? Kreativmenschen, die ein- und ausgehen, Ateliers, Coworking Spaces, Flüchtlingsunterkünfte. Wer soll hier im großen Stile einkaufen? Und wer andersherum die marode Struktur instand setzen, um sie an Künstler und Start-ups zu vermieten? Würde sich ein Großinvestor jemals darauf einlassen, kleinteilige Strukturen für unterschiedlichste Nutzungen zu entwickeln? Und gibt es überhaupt genügend Tageslicht, frage ich mich ständig, während ich durch den Taubendreck warte.
Gestern habe ich mich gefragt, was es außer Tauben hier noch für Tiere gibt. Ratten?
Ratten gibt es auch viele. Und was wir halt auch haben, sind halt Hunde. Fledermäuse gibt es auch, das stimmt.
IMEZentrum Hannover, Wohnen auf der Ruine. Das war ein Feature von Marietta Schwarz. Die Redaktion hatte Martin Hartwig. Die Regie Stefanie Lasei, an der Technik saß Alexander Brennecke. Es sprach die Autorin.